Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Persönlich, heute aus dem alten Kino Zmels im Kanton St. Gallen. Meine Gäste sind Theaterfrau Romy Vorlin und der Tunnelbauer Bruno Rödlisberg. Romy Vorlin ist gebürtige Melserin und kennt die Bühne, wo wir hier heute sind, im alten Kino bestens, sowohl als Gast im Publikum und vor allem aber auch als Theatermacherin. Was das heisst, das finden wir sicher raus in dieser Stunde. Romy Vorlin ist zweifache Mutter und Grossmutter. Und dass der Bruno Rödlisberger hier ist, ist ein absoluter Glücksfall. Er wohnt zwar in Wallenstadt, ganz in der Nähe von hier, ist aber im Moment vor allem in Russland und das eine ganze Weile im Einsatz als Tunnelbauer. Was ein Tunnelbauer macht, auch das sicher im Verlauf dieser Stunde. Auch er ist Familienmann und zweifacher Vater. Ganz herzlich willkommen im Persönlich. Romy Vorlin, jetzt habe ich gerade gesagt, der Bruno Rödlisberger sei Tunnelexperte, Tunnelbauer, kennt sich aus mit Gebirge, mit Steinstrukturen, wenn wir jetzt dort zu Mels sind und ich sie fragen, aus was für einem Stein, aus was für einer Struktur die Melser sind. Was würde Sie sagen? Ist das eher ein weicher Speckstein oder eher ein harter Granit?
Also ich würde meinen, es ist beides. Es ist sowohl als auch. Ich denke, die Oberfläche ist meistens ein bisschen härter und wenn man dann ein bisschen dran geht, klöpfen und ein bisschen schaben und ein bisschen bohren und sprengen vielleicht auch manchmal, dann kommt ganz ein weicher Kern zum Vorschein.
Aussen hart und innen weich.
Ja.
Was ist Ihnen eigentlich selber lieber, Herr Rödlisberger, wenn Sie an einen Berg ankommen, wenn er draussen hart ist und innen weich? Was bedeutet das für einen Tunnelbauer?
Also für einen Tunnelbauer bedeutet es ein harter Stein, ein guter Stein, wenig Problem. Und ein weicher Stein bedeutet viel Problem, locker Material, sogar größere Probleme. Je nach Verfahren, das man dann anwendet.
Also ist es je nachdem gar nicht so gut, wenn es aussen eine harte Sache ist und innen weich. Wenn Sie jetzt müssen einen Tunnel durchbauen, wird es schwierig.
Ja, dann ist schlecht.
Jetzt sind wir hier im alten Kino Zmels, Theaterfrau Romy Vorlin kennt das bestens. Sind Sie auch schon mal da gewesen, in diesem Theatergebäude? Da?
Ja, bin ich auch schon gewesen. Zwei, drei Jahre habe ich da auch schon besucht. Leider fehlt in der letzten Zeit eher Zeit dazu. Kann sich auch noch ändern, dass ich wieder vermehrt da kann, kulturell mich betätigen und Theater besuchen.
Ob Sie eben zu Russland vielleicht einmal ins Theater gehen, das interessiert mich sicher auch noch. Was noch lustig ist, ich habe die Karte von der Region ein bisschen angeschaut und da hat es ganz interessante Ortsnamen. Da findet man einen Putz, einen Lütsch, Blons, Saatz, Brot, Murg. Alles ganz einsilbige Ortschaften. Sind die Leute auch so einsilbig wie die Ortschaften selber?
Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, die Menschen da sind sehr, sehr vielfältig und auch sehr offen. Eben, wenn man mal knackt, wenn man den Stein mal knackt, sind sie sehr, sehr offen, auch für Neues. Also jetzt im Theaterbereich muss man vielleicht schon manchmal ein bisschen mehr bohren. Es sind nicht unbedingt die Einheimischen, die unsere Besucher sind. Ausser, es ist wirklich etwas, was fest interessiert. Aber ich denke, also von Einsilbigkeit würde ich jetzt hier überhaupt, nein, das würde ich nicht so nennen.
Das merkt man auch, wenn man ihnen zulässt. Es ist noch lustig, eine weitere Frage, damit wir das die Region noch ein bisschen greifbar machen können, für alle die, die nicht da sind. Mels ist ja direkt neben Sagant, also das Schloss Sagant, das sieht man in Sichtweite, ich weiss nicht, ein, zwei Kilometer Luftlinie sehr wahrscheinlich. Was haben die beiden Gemeinden für einen Bezug zueinander? Mels und Sagant, ist da eine Rivalität drum, oder?
Ja, früher schon. Also ich denke, das ist mehr so zum eine neckische Rivalität. Das ist sicher nicht eine Rivalität, die ernst zu nehmen ist. Aber es ist natürlich die Sargasser wieder oder auch die Melzer wieder und so. Aber ich denke nicht, dass das wirklich eine Rivalität ist. Letztendlich ist man das ganze Land und da sind mehrere Gemeinden zusammen und da hebt man auch zusammen.
Also da kommt auch mal ein Sargans mit gutem Gewissen ins alte Kino auf Mels.
Auf jeden Fall. Das sind ganz, ganz liebe Gäste und sehr gewünschte Gäste.
Sie sind theaterfrei. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen aufbrechen, damit der Bruno Rötlisberger und ich ein bisschen mehr verstehen, was das eigentlich bedeutet. Sie haben, machen das seit Jahren, seit Jahrzehnten. Können Sie sich noch erinnern, wenn Sie zum ersten Mal infiziert worden sind mit dem Virus, mit dem Duft von den Brettern, die wir da drauf sitzen, von dieser Bühne?
Ui, ja, das ist lang, lang her. Also, ich habe ja angefangen mit Kasperli-Theater. Ganz, ganz früher, als ich sehr, sehr jung war und meine Kinder ganz klein waren, habe ich dann eine Spielgruppenausbildung gemacht, eine Spielgruppe eröffnet in Melz mit dem damals Club Junger Mütter. Das war so eine Gruppierung, die sich aus einem Frauen- und Mütterverein heraus entwickelt hat. Und wir wollten einfach ein bisschen etwas anderes machen, etwas Neues machen, etwas Spritziges machen. Und dort habe ich angefangen, Kasperli spielen und Geschichten zu erzählen. Und mein grosses Ziel war natürlich, ich bitte mal in das alte Kino. Und habe nicht gewusst, wie man da reinkommt.
Also mit dem Kasperli-Theater da reinkommen, auf dieser Bühne.
Ja, so ein bisschen eine elitäre Geschichte. Und ja, da hat man sowieso keinen Zugang. Und ja, wir sind vielleicht zu wenig wichtig. Und meine damalige Kollegin und ich haben dann wirklich probiert und einfach mal den Mut zusammengenommen und angerufen. Und das war überhaupt kein Problem. Das war sehr gewünscht. Und wir sind dann da herzlich willkommen und haben dann die Aufführung gemacht. Und das war manchmal voll. Also wie man, das hat oben wie in einem Fußballstadion. Wenn da einfach fast 250 Kinder drin sind, am Anfang haben wir nicht gewusst, ja, dass man das eigentlich reduzieren sollte, weil wir haben ohne Mikrofon gespielt. Und wenn du einfach so viele Kinder anfängst, dann ist das schon noch, dann ist das also...
Sie sind heiser gewesen nach dieser Vorstellung.
Ja, da muss man dann schreien. Und wenn es dann weiterentwickelt und immer wieder da gespielt, auch unsere Premieren da gemacht, ich habe einen Zugang gefunden zum Team. Die haben dann gerade jemanden gesucht, der das Kinderprogramm gestaltet. Und das hat mir natürlich sehr Spass gemacht, weil ich auch meine Kinder mitnehmen konnte, wenn wir irgendwo etwas schauen sind. Und dort eigentlich hat es mir den Ärmel voll reingenommen.
Wenn man Kasperli-Theater sagt, heisst das, Sie haben ein Stück übernommen oder haben Sie es selber entwickelt, um Kasperli und dem Krokodil und dann kommt der Polizist
nein.
und der böse Zauberer?
Nein, das haben wir nicht. Wir haben selber ein Stück geschrieben. Wir haben auch nicht nur Kasperli-Theater, also nur. Ich finde das etwas Wunderschönes und ich würde es auch gerne wieder mal machen und anbieten. Puppentheater haben wir uns dann genannt und sind dann, haben auch selber Figuren gebaut und selber Geschichten geschrieben, haben auch zum Teil Regien gehabt, die uns dann begleitet haben und sind dann so wirklich durch die Schweiz gefahren und haben in verschiedenen Schulen und Kleintheater dann auch gespielt.
Hat sich das weiter und weiter entwickelt. Was ich eigentlich auch noch wissen wollte, ist, Sie selber als Kind, haben Sie auch Schultheater gespielt einmal oder haben Sie eine Rolle in einem, weiss ich, vielleicht späteren?
Ja,
oder ich war gar nicht so eine...
Ich war eigentlich immer in Rolle. Ich habe nie... Manchmal habe ich selber nicht gewusst, wer ich jetzt bin. Entweder bin ich eine Dame oder sonst bin ich irgendeine Rolle.
Also Verkleiderlis?
Ja. Also vor allem, wenn wir zu meiner Nane sind, die haben die beiden jungen, also die jüngsten Schwestern von unserem Papa, haben dort noch daheim gelebt und die haben immer so High Heels, also so Stöckli-Schuhe gehabt, natürlich schöne Kleider und Schmuck. Und wenn sie dann nicht rum waren, hat uns die Nane immer erlaubt, wir dürfen dann die Sachen schon probieren, aber wir müssen es dann wieder dort hinstellen, wo wir es genommen haben. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns geschminkt und ja halt, was Kinder gerne tun. Und dann natürlich im Blauen Ring habe ich mitgespielt immer. Ich bin eigentlich nur drum im Blauen Ring, weil ich dort konnte Theater spielen. Und ja, das hat mich eigentlich immer begleitet.
Das ist immer, also die Rolle können aufzunehmen und zu verkörpern. Wenn ich zu Ihnen würde übergehen, Rötlisberg, und Sie fragen, haben Sie als späterer Tunnelbauer auch so, ich weiss nicht, im Sandkasten. Ich weiss selber, ich habe einen Vulkan einmal gebaut im Sandkasten. Das hat ein bisschen eine spezielle Konnotation im Moment natürlich. Aber haben Sie einmal auch schon Tunnel gebaut? Wenn man jetzt den kleinen Bruno Rötlisberg, der Bruno, würde beobachten, wo er vielleicht 10, 5, 15 war, so die Faszination vom Bauen und von den Strukturen. Ist das greifbar gewesen?
Nein, also in dem Alter habe ich das eigentlich wahrscheinlich ganz normale Tunnel gebaut und habe auch nicht im Sinn gehabt, das zu werden, sondern ich wollte Bauer werden. Und mein erstes Sackgeld habe ich verdient bei einem Bauer, in dem ich ein alter Mann ist das gewesen, bin nämlich Krippe putzen. 50 Rappen bekommen in der Woche und das heimgebracht habe mit den Geschwistern, die nachher noch verteilt haben. Das war mein erstes Sackgeld als kleiner Bub gewesen. Dann hatte ich aber ein kleines Vorbild gehabt, einen Cousin, Der hat Tiefbauzeichner und Vermessungszeichner gelernt. Dann habe ich gewusst, als ich in die Säge gekommen bin, ich will einen technischen Beruf lernen. So habe ich den Tiefbauzeichner gemacht, habe die Fachhochschule Winterthur gemacht und dann bin ich eigentlich schon infiziert worden vom Untertagebau und auf die erste Baustelle.
Sie sind in der Region Thurgau eigentlich aufgewachsen. Also ja. Sie wohnen jetzt in Walenstadt seit ein paar Jahrzehnten, aber kommen eigentlich aus der Region Thurgau. Es hat einen ganz speziellen Moment gegeben, wo Sie, glaube schon fertig sind mit der Ausbildung, das Tech abgeschlossen haben und Sie sich müssen entscheiden in der kürzester Zeit, ob Sie noch einmal hingehen oder nicht.
Ja, das ist nach der, also während der ersten Baustelle ein Tunnel vor dem Gotthard, Strassentunnel gsi, wo mein Chef dazu mal angerufen hat, am 26. Dezember 1974 in dem Fall.
Stephanstag 1974.
Sie hätten auf die Problembaustelle in Afrika und er hat eigentlich das Gefühl, ich wäre der, der das machen könnte, aber ich eigentlich will im Tunnelbau bleiben, in Gotthard Strassentunnel planen gsi. Und dann hat er gesagt, ja, ich melde mich dann im Januar. Und da können wir mal drüber reden. Und jetzt heisst es, ja, es ist so schwierig, Sie müssen das am Wissen am 28. Dezember. Dann habe ich mit der Frau mal den Atlas zurückgeschaut, wo das ist. Und habe gewusst, ich habe einen guten Chef. Und am anderen Tag habe ich angerufen. Und am 4. Februar bin ich unten und habe 3 Jahre dort unten. Unabhängig von Tunnelbau, ein Hotelkomplex gebaut.
Aber es ist schon ein verrückter Entscheid. Wie haben Sie das ausgekäset mit Ihrer Frau? Hat die gerade gesagt, ja, komm Bruno, machen wir, kein Problem.
Ich habe eigentlich gar nicht gross auszukäsen gegeben, sondern wir haben miteinander geschaut. Und eigentlich habe ich immer ein bisschen gedacht, das wäre schön, weil ich im Ausland arbeiten. Ich habe Freunde gehabt, die Vermessungsarbeiten machen sind. Und jetzt hat sich plötzlich die Gelegenheit gegeben. Und kurz entschlossen haben wir miteinander gesagt, ich gehe. Und weil ich einen guten Chef habe, ich wusste, der holt mich dann schon wieder raus, wenn dann alles schief gehen würde.
Also Sie haben das Vertrauen gehabt, ja. Erstens in Ihre Frau, logischerweise, dass Sie das zusammen schaffen, aber auch vor allem in den Chef, dass der schon schaut. Ja. Hat es denn je brenzlige, heisse Situationen gegeben, die Sie in Afrika erlebt hätten, wo Sie gedacht hätten, ja, also jetzt wäre es gut, wenn ich aus dem Abidjan möglichst schnell wieder würde?
Nein, eigentlich das nicht, aber sehr brenzlige Situationen hat es gegeben und vor allem sehr viel improvisieren hat man dort tun müssen. Man hat alles müssen von A bis Z selber machen. So auch zum Beispiel die Tochter ist dort unten geboren. Und an dem Tag ist ein Kran, haben sie mir umgelegt beim Umstellen, wo ich eine Decke betonieren musste. Und haben wir so 500 Kubik betonieren. Und dann haben wir einfach mit Marabu, haben wir denen gesagt, das sind so Leute, die den Leuten angehört haben aus der Sahelzone. Da haben wir 4 Tage, 4 Nächte, 500 Kubik Beton betoniert, einfach schnell organisiert und gemacht und hergebracht.
Improvisieren, ich würde das Stichwort gerne schnell aufnehmen. Ich weiss nicht, ob Sie je so einen dramatischen Entscheid haben müssen fällen. Aber Improvisation ist ja schon etwas, was Sie, glaube ich, sehr gut mühen können mit Ihren Jugendlichen. Sie arbeiten mit, mittlerweile, wenn wir einen Grund machen, in die aktuelle Zeit mit Jugendlichen, mit jungen Leuten aus 17, Theaterclub heisst das, glaube
ich. Ja, das ist vom Theaterpädagogischen Zentrum in Schaan, dort arbeite ich auch mit. Und habe jetzt letztes Mal dürfen Regie machen mit der U17, sind wirklich zwischen 13 bis 17-jährige junge Leute. Und wir haben eine Inszenierung gemacht, haben ja ein halbes Jahr gearbeitet miteinander. Und ja, dort geht es natürlich viel, also man übt das natürlich auch. Also vor dem halben Jahr sind 4 Monate wirklich Einführung ins Theater und vor allem auch Improvisation. In verschiedene Rollen schlüpfen und sofort wechseln. Und, ja.
Die Jugend von heute, wenn wir mal schnell bei dem würden bleiben. Da liest man sehr viel Jugendliche mit Gewalt, mit Drogenexzess, problembeladen, finden keinen Einstieg in den Beruf rein. Wie geht es der Jugend von heute? Wie erleben Sie die Jugendlichen, die zu Ihnen kommen?
Ja, die zu mir kommen, die sind natürlich sehr gesunde Jugendliche. Die haben nicht wirklich ein Problem. Also ich leite eine Theatergruppe hier im Alten Kino, auch mit Jugendlichen. Und das sind ganz tolle, aufgestellte junge Leute. Natürlich haben die auch Probleme, die haben aber nicht andere Probleme, als wie wir es früher auch hatten. Die sind nur noch mal in der Zeit des Erwachsenwerdens. Und da gibt es einfach auch die Konfrontation und die Probleme und das Auseinandersetzen mit sich selber und mit der Umwelt und mit, vor allem auch mit der Erwachsenenwelt. Aber ich denke, das ist eben auch eine gute ein gutes Theaterbüro ist eine gute Lösung oder ist ein gutes Mittel, ein gutes Werkzeug, wie man so will sagen, um eben das auch lernen, um eben auch Konfrontationen spielen, zum
Wie
zum
machen Sie Mut das? Machen. Also wenn wie bringen Sie einem jungen Mensch bei, dass er eine Konfrontation auf eine gute Art kann lösen?
Ja, indem dass wir mal so eine Konfliktsituation bauen miteinander und dann schauen, wohin es gehen muss. Also im Prinzip, dass jeder mal seine Meinung sagt, aber dass man im Prinzip konfliktfähig wird. Also das heisst, es geht nicht um Vernichten, sondern es geht um seine Meinung, können mitzuteilen, ohne den anderen zu verletzen. Mhm. Und es geht aber auch darum, dass es keinen Verlierer gibt. Oder? Also das sind einfach so Übungen. Oder wie fühlt man sich denn, wenn man angegriffen wird? Was ist das für ein Gefühl? Und dem auch wirklich nachgehen. Also es sind ganz, ganz feine Geschichten, die dann entstehen. Also das ist nicht, das bleibt dann nicht in der Oberfläche, sondern da geht man wirklich tiefer auch im Gefühl.
Also das heisst, dass Sie gleichzeitig in Anführungszeichen der Aktive, der Täter sind, Publikum und ja, auch Opfer. Also dass Sie ja die Rolle miteinander
können. Genau. Austauschen. Also wie fühlt man sich als Täter, wie ja fühlt man sich als Opfer und wie fühlt man sich als Zuschauer? Mhm. Also jetzt auch, nur schon wenn sie durch den Raum laufen und sich einmal so bewegen, wie wenn sie Opfer werden, also wenn sie verfolgt würden oder Angst hätten oder als Zuschauer, so wie fühlt sich ein Zuschauer, schaut er her, schaut er nicht her, will er nicht her schauen, oder eben der Täter, der dann so in einer lauernden Position ist und wartet, oder?
Ja, also man übt ein bisschen fürs Leben.
Ja.
Konfliktsituationen, Sie sind im Moment zu Russland, haben aber eben auch zu Afrika schon geschafft. Gibt es Konflikte, wo Sie manchmal auch müssen schlichtend eingreifen müssen? Oder hat es das vielleicht gegeben? Also im Moment sind Sie ja eher strategisch als Experten tätig, vielleicht ein bisschen nicht mehr so an der Front, zuvorderst vorne, aber wenn wir jetzt wieder zurückblenden über die letzten 3 Jahrzehnte, wo Sie so aktiv waren, sind einmal auch an vorderster Front.
Ja, schlichtend. Klar hat man manchmal müssen zwischen Unternehmer und Projektant und Planer irgendwann schlichten müssen eingreifen, aber meistens geht es um Facts, wo man miteinander zu Boden reden muss. Und bei uns tönt es manchmal auch ein bisschen lauter, aber so muss man miteinander irgendeine Lösung suchen jeweils.
Nehmen Sie uns doch mal mit in den Tunnel. Also die meisten von uns kennen Tunnel mittlerweile. Das ist eine voll verschallte Betonstruktur. Man ist in einem voll klimatisierten Zugabteil oder in einem Auto. Da bekommt man ja von dem Gestein und von dem Gröll, der dahinter ist, ich habe es gerade gestern wieder gedacht, bekommt man überhaupt nicht mehr mit. Früher hat man noch mehr ein bisschen der Tunnel gerochen, wenn man einmal in den nicht klimatisierten Zug gefahren ist. Mittlerweile schmeckt man den Tunnel auch noch. Eben nicht mehr. Wie haben Sie den Tunnel zum ersten Mal so, oder den Berg als erstes erlebt? Hat es so ein Schlüsselerlebnis gegeben für Sie?
Also reden wir mal, wenn man in einen Tunnel reingeht, wo man sprengtechnisch den Vortrieb machen, dann ist natürlich schon rein die Luft vom Bujang, also von dem Sprenggas, wo man zwar nicht einatmet, aber das ist überall im Tunnel ist das drin. Und das ist dann die Luft, wo einer, der vom Tunnelbau infiziert ist.
Wie schmeckt das? Kann ich das beschreiben? Ich bin jetzt völlig allein, oder das noch nie geschmeckt.
Ja, so je nach sauer, kann man vielleicht sagen, und ein bisschen komisch im Schlucken vielleicht auch. Das ist eigentlich dann der Geschmack, den man dann vielleicht hat. Und ein bisschen der Geschmack, den man hat, wenn man jetzt durch einen alten Tunnel mit der Bahn fahren, das Fenster aufmacht, das ist dann eher ein bisschen der müffeliger Geschmack, den man dann dort hat. Aber in einem Tunnel, der gebaut wird, schmeckt es nicht so, du schmeckst es eben ein bisschen anders. Und ein sprengtechnischer Vortrieb, der geht ja so, indem man eine Serie Löcher bohrt und in verschiedenen Serien sprengen tut und nachher eine Sicherung aufbringt und erst ein Stück weiter hinten nachher dann eine zweite Sicherung allenfalls aufbringt und erst noch weiter hinten kommt dann das, was man nachher als Tunnel erlebt, wird dann noch gebaut, nämlich das Innengewölbe noch gebaut wird und das sieht man nachher dann und das, was an Arbeit vorher gemacht worden ist, kann man eigentlich gar nicht mehr so erahnen, ausser in einem einschalligen Tunnel zum Beispiel, das sind dann verschiedene Systeme, wie man Tunnel baut, das ist zum Beispiel der Vereiner-Tunnel in der einschaligen Spritzbetonbauweise, wo man sprengtechnisch vom Süden her und mechanisch vom Norden her gemacht hat und die Innenschale nur aus Spritzbeton besteht. Das kann man dort machen, wenn der Tunnel relativ trocken ist. Und der Vereiner-Tunnel ist so trocken, dass er sogar fast muss befürchtet werden jetzt im Betrieb. 10 Jahre ist er übrigens im Betrieb, weil es sonst Staubentwicklung gibt.
Ah, voilà. Etwas auch noch, wo einmal begegnet, respektive in der Literatur vielleicht, dass es der Berg eine gewisse Hitze hat, oder wenn man auch Bilder jetzt gesehen hat, von den Basistunnel, die gebaut werden, von diesen Röhren, dass eine recht hohe Temperatur, ab wann ist die Temperatur spürbar, wenn man in den Berg reingeht?
Ja, ab 1000 Meter Überlagerung, das ist Überlagerung und seitliche Überdeckung, merkt man das dann spürbar. Also am Vereinertunnel haben wir hohe Temperaturen gehabt, haben
was heisst das?
Sondermassnahmen ergriffen dort. Wir haben also im Vortrieb über 30 Grad gehabt, sogar ein Stück mehr über 30. Zuwa lassen jetzt noch nicht zu, darum kann ich das dort sagen. Sie sind aber involviert gewesen, es war auch nicht geplant gewesen, dass man dort Kühlanlagen installiert. Hingegen am Gotthard-Basistunnel, mit einer Überlage bis zu 2400 Meter in dem Abschnitt, wo ich ja 9 Jahre tätig war, von Faido auf Sedrun, da haben wir Temperaturen, Fels- und Wassertemperaturen von 45 Grad.
Unglaublich. Wie geht es einem Mineur, der zuvorderst vorne, sage jetzt, obwohl es nicht eine grosse Maschine ist, aber zuvorderst an der Front ist? Was haben die für Arbeitszeiten mit 45 Grad? Das ist ja unglaublich.
Also, so warm ist der Fels und das Wasser und die Luft muss abgekühlt werden auf 28 Grad muss das abgekühlt werden. Aber man hat eigentlich immer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, also weit über 90% in der Regel. Und darum ist die Arbeit, die vorne für jeden einzelnen Mann, auch in einem mechanischen Vortrieb, also in einer Tunnelbohrmaschine, eine harte Arbeit, die man machen muss.
Also die Sauna braucht auch nicht mehr nach
einem eigentlich Arbeitstag. Nicht, nein. Ja. Und arbeiten die Leute zum Beispiel am Gotthardtunnel und in der Regel im Untertagebau 7 Tage 24 Stunden. Das heisst, die Leute die fahren ein und dann beginnt die Arbeit und während der Arbeit wird zwischen ihnen verpflegt und nachher fahren die Leute wieder aus und gehen nachher dann essen, einmal richtig essen, dann in der Regel in der Kantine.
Jemand, der ja auch noch ganz fest zum Tunnel gehört, ist eine Frau, die Barbara, die heilige Barbara. Wann ist sie Ihnen zum ersten Mal begegnet als Ingenieur?
Die ist mir eigentlich beim ersten Tunnel schon begegnet, weil ich habe im November 1973 habe ich angefangen zu arbeiten, Ende November, und am 4. Dezember war eben die erste Barbara 4 gewesen. Die ist dann eher 2 Tage gegangen sogar. Heute ist das nicht mehr ganz gleich und das ist noch
eine Was passiert denn mit einer solchen 4? Für jemanden, der noch nie dabei war, ich weiß nicht, haben Sie das mal erlebt?
Nein, also das ist die Feier für die Mineure.
Ja.
Und da kommt ein Pater und Pfarrer und im Tunnel wird der Mess gehalten genau. Und nachher geht man dann in die Kantine und dort gibt es noch diese und jene Ansprachen. Und dann geht das so weiter bis eben, manchmal bis zum anderen Tag. Mindestens in den jungen Jahren ist es bei mir so gewesen. Heute ist das auch nicht mehr ganz gleich. Aber feiern tun wir sie immer noch und überall und auf der ganzen Welt.
Man merkt eben nicht, wenn der neue Tag abbricht, weil man ist sowieso im Tunnel. Plötzlich hat man noch, verliert man ein bisschen wie ein Zeitgefühl, wenn sie jetzt mit im Schacht sind?
Nein, eigentlich nicht. Weil ich bin ja nicht 8 Stunden drin, außer dann, wenn ein grosses Problem da ist, bin ich einige Stunden drin, dann ist man plötzlich überrascht, dass es schon dunkel ist oder schon wieder dunkel geworden ist. Aber mir mit der Tätigkeit, die ich habe, bin eine Stunde, 2, 4 Stunden drin und dann ist das eigentlich vielleicht weniger der Fall.
Frau Wollin, Sie haben auf der einen Seite die Theaterpädagogik, die Sie begleitet, die Sie damit arbeiten. Sie inszenieren aber auch Theater. Da ist mir etwas aufgefallen, und zwar ist es eine lokale Geschichte, die Sie auf die Bühne gebracht haben, eine Tragödie, die tatsächlich so basiert ist in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren vom letzten Jahrhundert, also es ist nicht irgendwie 200 Jahre her,
nee.
Eine Tragödie, eine Liebesgeschichte von einer Frau und einem Mann, wo beide nachher auf tragischste Art eingeschlossen worden sind.
Mhm.
Das ist die Maria Theresia ist auf der einen Seite in ein Buch gegangen und auf der anderen Seite eben auf die Bühne gegangen. Was ist das für eine Geschichte? Was sind das für zwei Leute, die da so eine unglaublich tragische Liebesgeschichte erlebt haben?
Also, die Geschichte ist geschrieben worden von Stefan Keller, Maria Theresia Wilhelm, spurlos verschwunden. Sie ist 1911 geboren, 1935 ist sie vom Vorarlberg in die Schweiz gekommen, hat dann serviert auf dem Seeweler Berg in Gemsli und hat dann den Ulrich Gantenbein, also der Uli Gantenbein, kennengelernt. Er war Wildhüter und bereits verheiratet. Also ihm seine Geschichte ist auch eher tragisch. Seine Eltern haben sich getrennt, als er 3-jährig war. Dann, als er 19 war, hat sich sein Vater das Leben genommen. Aufgewachsen ist er eigentlich erzogen worden, ist er von der Großmutter. Und mit 20 war dann die Magd schwanger gewesen und er hat sie dann geheiratet. Und das war eigentlich nie wirklich eine Liebe gewesen. So, man hat einfach geheiratet, wie es ein Kind gegeben hat, und es sind weitere Kinder sind gekommen. Dann ist die Maria Theresia auftaucht und die haben sich wirklich, es hat einfach getatscht. Also die haben
Hals sich, die haben sich verliebt. Ein Amour fou, vielleicht, würde man heute
vielleicht
sagen.
Ja. Und gleich darauf haben ist sie dann als Magd in Hof, also zum, in Stuttner Berg arbeiten. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil sie die Geliebte vom Uli und die Frauen sind dann auch hintereinander gekommen. Die erste Frau hat sich scheiden lassen. Und sie haben dann miteinander gesamthaft, Uli und Maria Therese, haben 7 Kinder gehabt miteinander. Auch noch. Und sie ist nie akzeptiert worden. Also sie ist eine Ausländerin gewesen, sie ist so vom Vorarlberg gewesen. Sie hat sehr eine aufgestellte Person anscheinend. Also sie hat halt auf der Straße getanzt und ist mit offenen Haaren rumgelaufen und hat halt so gelebt, wie es ihr gefallen hat. Und das hat man missbilligt. Das ist natürlich nicht Usus gewesen. Eine Frau ist dort noch, hat man dort noch recht, hat sich noch recht müssen einführen, genau, in Gesellschaft und nicht, sich nicht so viele Freiheiten dürfen rausnehmen. Und der Uli ist eigentlich ein sehr jähzorniger Mensch gewesen, so wird er beschrieben, hat sich natürlich auch, ist auch zu dem Jähzorn getrieben worden, hat sich dann auch gewehrt natürlich für seine Frau und ist dann auch, weil man sie dann immer wieder hat wollen ausschaffen und einfach weg haben, hat er dann einmal in einer Gemeinde einen Ohrfeige gegeben. Und diese Ohrfeige war dann auch Auslöser von der ganzen Dramatik.
Von der eigentlichen Tragödie, die ist erst dann losgegangen. Also bis dahin hat man können sagen, es ist ein bisschen eine verrückte Familie und ein bisschen spezielle Familiengeschichte, zwei Persönlichkeiten, aber bis dann ist alles noch mehr oder weniger im Rahmen verlaufen. Und dann ist die Ohrfeige gekommen und dann?
Und dann hat man ihn natürlich versorgt. Also wirklich unbequeme Leute hat man dort einfach weggetan. Die hat man versorgt, die hat man entweder in die Psychiatrie gesteckt, in Erziehungsanstalten, Strafanstalten. Und er ist dann, also ohne Verurteilung, ist er gesamthaft 8 Jahre lang in diesen verschiedenen Anstalten gewesen. Er ist auf Pfäfers gekommen, dort hat man ihn als eben jähzornig natürlich betitelt. Man hat ihn dann wieder ruhig stellen, indem man ihn mit Elektroschocks behandelt hat. Man hat ihn in Deckelbäder gesteckt.
Deckelbäder, was heisst das?
Das ist eine Art Holzkiste, wo ist wie ein Sarg, wo einfach nur der Kopf raus schaut und dort drin ist entweder heißes Wasser oder kaltes Wasser. Und die Menschen hat man dann dort drin liegen lassen, bis sie entweder sich beruhigt haben oder eben nicht beruhigt haben. Auf jeden Fall sind sie dann irgendwann ruhig geworden. Weil es einfach unerträglich ist. Das ist, glaube ich, etwas vom Schlimmsten, was einem passieren kann. Die Augen schwellen auf, der ganze Körper schwellt auf, die Organe, es tut alles weh. Man muss auch, man kommt, also es wird einem, zum Maul wird einem irgendwelche Flüssigkeiten eingeflößt. Und das muss wirklich etwas vom Tragischsten sein.
Eine Form von Folter, also wenn man in
das ist. Das ist Folter, ja.
Da ist also 7 Jahre,
8 Jahre
in solchen Institutionen gesehen. Genau. Was ist währenddem mit seiner Frau passiert?
Sie ist natürlich dann auch, sie hat sich dann immer wieder gewehrt für ihn, immer, sie ist lauter geworden, sie ist auch aggressiv geworden, weil sie das natürlich auch nicht hat können verstehen. Er ist immer wieder abgehauen, überall wo er war, ist wieder heim, dann hat es wieder ein Kind mehr gegeben. Es ist ganz tragische Geschichte und dann hat man sie angefangen zu versorgen, weil sie ist dann so unbequem geworden, dass man sie dann eben auch auf Pfäfers tun hat. Und sie ist dann auch mit Elektroschocks behandelt worden, sie hat man zum Glück nicht in die Deckelbäder gesteckt, das hat sie nie müssen erleben, aber sie ist geächtet worden, sie ist belogen worden, sie ist wieder rausgekommen, wieder eingesperrt. Sie ist auch 12 Jahre von ihrem Leben ist sie in Pfäfers gewesen. Dann, wo man dann nicht mehr gewusst hat, was man mit dieser Frau machen soll, weil sie einfach so auffällig war, dass sie dass man ihre Gehirnlappen entfernt hat. Das ist die Lobotomie, also das hat man früher gemacht mit Alkoholikern, Schizophrenen, Homosexuellen, einfach die, die nicht unserer Gesellschaft konform gewesen sind, die hat man dann operiert. Und mit dieser Operation hat man das Gefühl gehabt, jetzt ist alles gut. Also dann hat man den Lebenswillen genommen, dann hat man die Freude genommen, dann hat man Gefühle genommen, dann hat man, im Prinzip sind das noch lebende Roboter gewesen. Und bei ihr hat es aber nicht funktioniert. Also sie ist stiller geworden, aber sie ist nicht ruhig geworden. Und viel später sind dann natürlich Neuroleptika dazugekommen, da hat man sie dann können medikamentös behandeln. Und 1960 ist sie als geheilt, quasi als geheilt entlassen worden, dann von der Klinik. Hat dann ihre Tochter besucht, Stini, die ist in Grabs bei Pflegeeltern gewesen, sind alle Kinder übrigens Verdingkinder geworden, also sind überall versorgt worden, auch in Höfen, wo sie wirklich schwerste Arbeit haben müssen leisten und auch belogen worden sind, auch misshandelt worden sind. Und dann hat sie den Kontakt nicht können aufbauen, es hat nicht funktioniert. Die Tochter hat dann auch Angst vor ihr und dann ist sie von einem Landjäger, hat man denen so gesagt, also von einem Polizist, abgeführt worden und ist dann verschwunden. Sie hat wollte auf Buchs Schuhe posten und ist spurlos verschwunden.
War nicht mehr gesehen.
Genau.
Also schwerster Stoff, wenn ich Ihnen zuhöre, so wird es einem geschmuch, aus den verschiedensten Gründen. Und das haben Sie auf die Bühne gebracht.
Ja.
Das ist eine schwierige Sache.
Ja, es ist auch eine spannende Sache. Ja. Also ich habe das Buch gelesen, das war vor 15 Jahren gewesen, und es war ein Samstag gewesen, es hat geregnet. Ich weiss noch, ich war im Bischi gewesen, ich bin nicht mehr aufgekommen, ich bin sitzen geblieben am gleichen Ort, bis das Buch fertig war. Und dann habe ich gedacht, das muss auf die Bühne, das muss man zeigen, das sind ein paar, da sind es noch nicht einmal, also das sind 45 Jahre gewesen. Das ist heute. Und ich denke, das gibt's doch gar nicht. Ich konnte das nicht verstehen, dass das passiert. Und habe gedacht, gut, ich möchte hier mal spielen. Das ist meine Rolle. Weil ich habe jetzt einen Hang zu dramatischen Rollen. Dramatischer,
ja.
Und wollte wirklich spielen. Habe dann aber niemand gefunden, wo da Regie gemacht hätte. Und dann habe ich gefunden, okay, mache ich selber. Habe gute Leute gefunden, zwei wunderbare Schauspieler gefunden, die schon lange in dem Metier tätig sind. Also der Jan Bachterberg hat mitgespielt, Philipp Galizia hat mitgespielt. Dann zwei wunderbare Schauspielerinnen aus meinem persönlichen Lebensumfeld. Das ist meine Schwester Lilian hat mitgespielt und meine Tochter Deborah hat Maria Theresia gespielt. Das sind zwei sehr, sehr begabte junge Frauen, dann haben wir angefangen zu recherchieren. Also dann habe ich mal zuerst das Buch gehabt und dann habe ich gedacht, ich will mit diesen Kindern reden. Also ich will wissen, wo die Kinder sind, wie es denen geht, wie sie das erlebt haben. Und haben dann Kontakt aufgenommen zu der Tochter. Und die hat uns dann auch, irgendwo hat die auch ganz wenig gewusst. Also sie hat so ein paar Fetzen Briefe gehabt, ein Foto, das sie nicht einordnen konnte. Sie hat selber jetzt ein Leben lang geforscht und probiert herauszufinden, wo die anderen sind, was es denen geht, wie es den Halbbrüdern oder Halbschwestern geht. Die einen haben gar keinen Kontakt mehr wollen, die haben abgeloggt und zu anderen, also zu ihm, zum Bruder, der in Hamburg, der dann auf Hamburg ist, zudem hat sie den Kontakt noch jetzt über all die Jahre aufrechterhalten, hat ihn dann auch informiert und er ist dann auch gekommen und es sind auch noch verschiedene Geschwister da gewesen. Ich weiss jetzt nicht mehr, wer alles, Halbschwester, Halbbrüder. Wir haben auch mit der Klinik Kontakt gehabt, mit Pfäfers. Wir haben dort mit dem Chefarzt ein sehr, sehr, sehr gutes Einvernehmen gehabt. Wir hatten auch Einblick gehabt in Krankenakten, aber leider war sie nicht auffindbar gewesen. Und haben dann auch aber uns, hat man wirklich die Räumlichkeiten gezeigt, was noch vorhanden war. Jetzt der alte Trakt, wo sie dann am Schluss war, ist jetzt ja auch nicht mehr, den hat man jetzt ja abgebrochen. Also dort haben wir noch dürfen sein. Wir haben probiert, so wirklich auf den Spuren von ihr zu laufen und zu spüren und zu schmecken. Und wenn ich die Wände angeschaut habe, so im uralten Teil im Stegenhaus, ich denke, mein Gott, da hat sie sich vielleicht einmal gekippt, oder ja, man kommt dann so wenig in den Wahn, also es dreht sich dann alles nur noch um das.
Eine reale Geschichte natürlich. Ja. Abschließend, wie ist es angekommen in der Region? Also wenn man so eine schwere Geschichte, die auch zu der Region gehört, inszeniert, wie ist das aufgenommen worden?
Sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Also mir ist ein Stück weit auch noch um die Entstigmatisierung von der Psychiatrie gegangen. Also da ist einfach immer noch ein schweres Stigma drauf. Und ich finde, heute ist das ja alles anders. Also das darf man schon auch nicht vergessen. Da hat sich ganz, ganz viel verändert.
Ja, es klingt wie aus dem Mittelalter, also wenn man die Techniken hört.
Und heute ist ja zum Glück gibt's heute Psychiatrie und zum Glück kann man vielen, vielen Menschen auch helfen, auch mit Medikamenten und Betreuung und Psychotherapie und was auch immer es dann halt braucht. Aber von den Leuten her, es ist vor allem gut angekommen, so gut angekommen. Es war still hier drin, es ist einfach nur noch still, weil das ist einfach
Stoff, das ist klar,
unerträglich. Ja. Und wir haben es nicht inszeniert als Theater, in der Theaterform von Dialog, sondern wir haben eine Art wie eine Gerichtsverhandlung gemacht. Das sind zwei Bänke gewesen, und dann war der Musiker, der das Volk, die Stimme vom Volk gemacht hat, dann Lilian hat am Tisch all die Briefe gelesen von diesen Ärzten und die Verordnungen von der Klinik und die Geschichten. Und der Jaap und Deborah haben dann die beiden
Betroffenen. Also auch eine spezielle Form von Inszenierung.
Genau. Und eigentlich ist das Publikum, meine Idee war, das Publikum ist das Gericht. Das Publikum soll jetzt richten. Also soll eine Meinung haben. Sich eine Meinung bilden. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Also wir haben, glaube ich, noch nie so viele Menschen nachher im Foyer gehabt, die einfach nicht haben können heim. Das muss man einfach mal verdauen und man muss mal reden miteinander. Und das ist das Ziel erreicht. Und wir haben es auch in der Klinik dürfen spielen. Ja. Wir waren in der Klinik im Dachstock und haben dort auch noch Podiumsgespräche gehabt, wo auch der David, also der eine Bruder von der Tochter, den auch mitgemacht hat. Und er hat gefunden, ein Stück weit ist jetzt unsere Mama rehabilitiert, ein Stück weit hat man die Geschichte aufgeschafft und der Stine ist es in dem Moment, also nachher hat sie gefunden, jetzt ist es für mich okay, so stimmt's.
Das ist persönlich auf DRS1 mit der Romy Vorlin und dem Bruno Rödlisberger, Tunnelbauer Bruno Rödlisberger. Machen wir einen Gump aus dem Sarganserland auf Russland, dort nämlich, wo sie im Moment vor allem tätig sind, in Sotschi. Es ist noch eine Weile bis dahin, in 4 Jahren sind dort die Olympischen Winterspiele, die letzten sind gerade fertig, die letzten Winterspiele. Was baut Russland dort? Wenn wir das vergleichen, wir haben jetzt in der Schweiz ein bisschen Ahnung von der NEAD, von dem Basistunnel, der entsteht, können Sie uns, gibt es so Relationen, dass wir das ein bisschen greifbar machen?
Also eine Relation ist die, dass ein guter Basistunnel und die Infrastruktur, die man da unten baut, kostenmässig etwa gleich viel ist. Mit dem Unterschied, dass das Ganze in 4 Jahren gebaut wird und ein guter Basistunnel, weil man natürlich nur eine Röhre und eine lange Röhre hat, etwa in 9 bis 10 Jahren gebaut wird. Es werden, also Sotschi ist eine Stadt mit 300.000 Einwohnern am Schwarzen Meer in Russland. Westlich davon ist die Insel Krim, Ukraine, und östlich davon ist Georgien. Und das ganze Skigebiet im Kaukasus geht 60 Kilometer ins Landesinnere. Das ist ein Tal, wo etwa ähnlich aussieht, sagen wir mal, wie das Matschertal. Und dort hinten werden total 13 Tunnel gebaut. Es gibt dort hinten eine Verkehrslinie für Bahn. Man will mit 200 Kilometer in der Stunde hinten fahren. Und es gibt eine neue Strasse hinter und bei den langen Tunneln gibt es auch noch Sicherheitsstollen.
Also riesige Strukturen allein für die Winterspiele, wo jetzt die russische Staatsbahn baut.
Bauherr ist die russische Staatsbahn und oben Schirmherr ist der Putin. Es wird auch ein Olympiadorf gebaut am Schwarzen Meer. Eine riesige Anlage wird dort erstellt mit verschiedenen Stadien. Und von dort aus führen dann die Verkehrswege auf Sotschi, wo vom Olympiadorf 15 Kilometer westlich ist, ebenfalls am Meer, oder eben ins Tal hinterher.
Haben Sie einmal Kontakt? Haben Sie mit dem Wladimir Putin schon direkten Kontakt gehabt?
Nein, das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, aber wir sind schon Sachen ausgerichtet worden, wie man irgendetwas ganz speziell bauen sollte.
Also, dass er noch Angaben gibt, wie er es gerne hätte?
Man kann es vielleicht auch so sagen.
Tatsächlich.
Also, es ist, im Speziellen geht es darum, und das ist jetzt vielleicht eine ganz interessante Geschichte auch. Also, ich mache dort ja Risikomanagement und Massnahmenplanung und auch Baubegleitungen. Da geht es um den längsten Tunnel von diesen verschiedenen Komplexen, Bahnstrassen- und Sicherheitstunnel von 4,3 Kilometer Länge, wo am Nordende der Tunnel in eine völlige Rutschmasse von 5 Millionen Kubik geendet hat. Und da habe ich schon Anfangs Jahr immer darauf hingewiesen, da kann man den Tunnel nicht durchführen, das geht nicht. Bis denn das langsam greift ist und am 12. November hat dann das Internationale Olympische Komitee, wir tun auch rapportieren ja am Internationalen Olympischen Komitee dort unten, das als Hauptrisiko für die Olympischen Spiele erklärt, weil wenn dort die Rutschmasse käme, dann ein halbes Jahr vor dem Spiel, dann könnte man gar nichts mehr machen. Dann hat einen Tag später der Bauherr entschieden, wir machen eine Taskforce. Und dort habe ich dann mitgeschafft mit den internationalen Experten. Und wir haben jetzt vor zwei Wochen haben wir die Taskforce-Gruppe in dem Sinn abgeschlossen, indem wir den Bahntunnel und den Sicherheitsstollen 4,8 Kilometer lang machen, also länger und im Berg führen. Und den Strassentunnel spektakulär 3,3 Kilometer lang in einer Schlucht an die Oberfläche führen und von dort her dann in eine grosse Seilbrücke überführen.
Riesig.
Jetzt muss man aber das sehen, wie schnell das gegangen ist. In einem halben Jahr hat der Bauherr entschieden, jawohl, das ist ein Risiko, jawohl, das können wir nicht bauen. Und die Planung, mindestens die generelle Planung, ist jetzt so abgeschlossen worden, dass man jetzt in die Detailplanung übergeht und eine völlig neue Linienführung macht.
Sind die Russen schneller entscheidungsfreudiger als die Schweizer?
Ich glaube, in so Sachen sind sie entscheidungsfreudig.
Oder ist es eine Geldfrage auch im Endeffekt?
Ist eine Geldfrage und wahrscheinlich auch von der zentralistischen Regierung, die solche Sachen eher möglich macht.
Oder es einfach den durchboxen und sagt, so, das müssen wir jetzt so machen.
Ja.
Jetzt sind Sie ein unglaublich strukturierter Mensch, als Ingenieur sowieso, vielleicht von der Persönlichkeit auch. Also Sie haben ganz klare Pläne, wie etwas zu verlaufen hat. Und jetzt gehen Sie in einen Tunnel rein und dann kommt plötzlich so eine Rutschmasse. Wie geht ein strukturierter Mensch mit so eben Unerwartetem um? Wie funktionieren Sie da?
Ja, also mit dieser Rutschmasse ist eins. Oder wenn man in einen Tunnel geht und man einen Niederbruch oder irgendein schwieriges Problem hat, bin ich eigentlich immer der, wenn man reinkommt, heisst, und jetzt was machen wir und wie müssen wir jetzt das machen? Und ich sage dann immer, nein, jetzt müssen wir noch gar nichts machen. Jetzt müssen wir das zuerst einmal anschauen und einmal durchgehen und durchchecken, was ist passiert, wie ist es passiert, wo ist es passiert. Ich habe auch immer irgendein Blöckchen bei mir, das wird dann aufgeschrieben oder ein Diktaphon. Und nachher wird das einmal, was ist überhaupt passiert? Und nachher das notiert und nachher, und jetzt, wie gehen wir denn weiter? Und dann wachsen daraus dann die Lösungen.
Es hat ja am Gotthard-Basistunnel jetzt ja auch Schwierigkeiten gegeben, Momente, wo man nicht gewusst hat, je nachdem, wenn man sich in eine Zone hineinbewegt, ja, wo je nachdem etwas Unerwartetes kann passieren. Was gibt's denn da für Technik? Also, ich meine, wenn man im Tunnel, wenn der Tunnel mal gesetzt ist und quasi richtig, muss quasi gerade auslaufen, was kann man da denn überhaupt machen?
Also das ist im Speziellen dazumal in dieser Multifunktionsstelle Faido gewesen, ja. Wo man übrigens auch in einem sehr kurzen Rhythmus die Multifunktionsstelle 600 Meter Richtung Süden verschoben hat, weil man Richtung Norden in eine so schleifend laufende Störzone reingekommen ist und die Machbarkeit von diesen Kavernen, von diesen Tunnelverzweigungen von 250 Quadratmetern in Frage gestellt hat, hat man mit Bohrungen geschaut, wo ist denn besser. In der Linienführung hat man nichts können ändern, man hat nur in der Länge können etwas ändern, die grossen Querschnitte anders machen, hat übrigens auch dort innerhalb einem halben Jahr mit der Taskforce entschieden, das Richtung Süden zu verschieben. Und was machen, wenn man so ein Problem hat? Dann muss man halt das Bauverfahren anschauen und schauen und überprüfen, ob vielleicht das Bauverfahren, das man gewählt hat, der Grund ist, dass es nicht gut geht. Kann es übrigens auch geben. Und dann muss man das Bauverfahren ändern und mit einem anderen System einen Vortritt machen.
Das hat man sich quasi dann so wie in ein paar Schubladen verschiedenste Verfahren, die sie dann einfach rausziehen könnten und sagen, so, jetzt tun wir halt umdisponieren, den Plan, jetzt bauen wir so.
So einfach geht es natürlich dann auch wieder
rein. Das klingt jetzt wahnsinnig
aber,
einfach.
Aber ja, eben, zuerst analysieren anschauen und daraus heraus nachher den Varianten überlegen und sind schwergewichtige Varianten in den Vordergrund stellen und aufgrund von deren nachher den einen Entscheid zusammen mit dem Bauherr dann erwirken.
Was ist der Albtraum von einem Tunnelbauer?
Ich weiss auch nicht, ein Tunnel ohne irgendein Problem.
Sicher. Also das kützelt einem ein bisschen. Das kützelt einem auch ein bisschen. Oder? Jetzt muss man eine Lösung finden.
Ja.
Sie sind in Russland, wenn man gehört, als jemand, der vielleicht eben nicht unbedingt mit der russischen Geschäftskultur verbunden ist, man müsse sehr trinkfest sein. Haben Sie jetzt müssen trinkfest werden für Russland oder ist das nur ein Märchen, das man sich einmal erzählt?
Also ein Märchen ist es schon nicht, aber ich muss sagen, in der ersten Zeit, als ich unten war und eigentlich noch auf Distanz mit diesen Bauherrenvertretern war, habe ich mir selber dann irgendwann einmal einen Wodka gekauft und getrunken. Das hat sich in der Zwischenzeit ein bisschen geändert. Ja. Da haben wir schon mal ein Wort gehabt, das man dann trinkt. Aber sicher nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt, dass da grosse Gelage sind. Man tut sehr gut zu Mittagessen oder auch zu Nachtessen. Und anstatt Wein trinkt man halt den Wodka und Wasser. Aber sehr früh stellt dann der gepflegte Russe auf Tee um und trinkt auch sehr viel Tee. Und da habe ich mich eigentlich dann auch daran gewöhnt. Ich stelle dann ein bisschen früher auf Tee umstellen, allenfalls.
Das ist einfach eine Frage wiederum von der Planung. An welchem Punkt fange ich an mit dem Tee? Also die drei Gläser mit Wasser wären jetzt in Russland vielleicht doch drei Gläser mit Wodka und dann noch Glieder Tee. Ja. Nachher, wo kommt. Sie arbeiten mit Jugendlichen, Frau Vorlin, haben eben auch schon grössere Theaterprojekte geleitet. Was läuft im Moment? An was sind Sie am Plan? Oder was ist aufgeleist, um in den Worten vielleicht vom Herrn Rödlisberger zu bleiben?
Also im Moment bin ich mit den Jugendlichen vom Alten Kino, die hier im Theaterkurs gehen, dran, ein Stück zu entwickeln mit meiner Schwester zusammen. Wir werden eine ganz skurrile Geschichte machen, wo sich in dem Märchen einfach alles vertreibt. Wo irgendwie auf einmal mal der Froschkönig trifft. Ja, vielleicht das Aschenbrödel. Oder so. Einfach völlig, da sind wir jetzt, wir tun das immer mit den Jugendlichen zusammen in Arbeit. Wir machen einen Raster. Dann geht es um Improvisationen, um welche Rolle fühle ich mich wohl, was will ich wirklich nicht machen, was liegt mir nicht. Und das tun wir natürlich mit einbeziehen, so dass nachher wirklich vom theaterpädagogischen Ansatz jedes seine Rolle hat und dass es nicht irgendwie einen Star gibt, sondern dass alle eben gleichberechtigt sind.
Was war Ihre liebste Figur gewesen, als Kind, die Sie gerne mal verkörpert hätten, wenn wir gerade bei der Märchen sind?
König.
Der König?
Ja.
Schön, Sie können leider nicht spielen, gell? Jetzt müssen Sie Regie machen.
Ja, das ist dumm. Nein, ich habe am 14. Juni, das ist auch wieder ein Anlass im Alten Kino, das ist der Schweizerische Frauenstreiktag, den wir immer feiern und da wird es ein Forumtheater geben und da werde ich auch wieder mal die Möglichkeit haben, zum Spielen.
Schön.
Und dann natürlich wieder das Weihnachtstheater, das kommt auch schon gleich, die Eigenproduktion, wo wir jetzt höher werden im orientalischen Bereich, würden wir uns da begeben und mal schauen, was uns die Klänge erzählen. Ja, so okay. Läuft immer wieder etwas.
Sie sind im Moment hier, Herr Rödlisberger, in der Schweiz. Sie waren gerade eine Woche in den Bergen gewesen. Kommen darum so braun brennt zu uns in die Sendung. Wann geht es zurück auf Russland?
Also wenn wir fliegen am nächsten Freitagabend, fliege ich wieder zurück auf Sotschi und dann dort Besprechungstermine über einen Start von einer 13 Meter Tunnelbaumaschine, 13 Meter Durchmesserbaumaschine, wo wir besprechen müssen, welche Kriterien erfüllt sein müssen, dass wir im lockeren Material, eben im schlechten Fels, überhaupt dürfen starten.
Wo Sie dann wieder zur Hochform auflaufen.
Hoffen wir, ja.
Wunderbar. Merci vielmals, dass Sie ins Persönlich gekommen sind, Romy Vorlin. Und Bruno Rödlisberger, das war es persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Danke.
Das war es persönlich aus dem Saal vom Alten Kino an der Sagansenstrasse 66 zu Mels. Gestern mit Christian Zeugin sind die Theaterfrau Romy Vorlin und der Tunnelbauer Bruno Rödlisberger gewesen. Technik Björn Müller, Discans und Hedi Massoudi. Das Gespräch von dieser Stunde, das können Sie, wenn Sie einen Teil vielleicht gerade verpasst haben, nochmal hören in ganzer Länge, und zwar heute Abend, gerade nach den 10 Nachrichten, wieder bei uns auf DRS 1. Das persönliche innere Woche, das kommt dann aus dem Taburettli zu Basel. Gastgeber ist dann der Daniel Hitzig, und eingeladen zum Gespräch hat er die Spitzenköchin Tanja Granditz und der Ex-DRS1-Moderator und heutige Hotelier, der Thomas Bär. Das also im persönlichen Gäste innere Woche. Persönliche Sendungen, die können Sie auch gucken, nachhören, jederzeit, wenn Sie wollen, auf unserer Internetseite drs1.ch, drs1.ch. Oder Sie bestellen eine Sendung, eine CD von dieser Sendung. Und zwar kostet die 31.90 Franken. Und bestellen können Sie sie bei den Nummern 0848 840 800 0848 840 800.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.